Guten Morgen, auch von meiner Seite. Besondere Grüße an die Zuhörerinnen und Zuhörer oder die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Ich möchte heute mit euch über das Thema Demut reden. Vielleicht fragt ihr euch, Demut im Advent ist gar nicht so adventlich. Aber in dieser Zeit erwarten wir ja unseren Herrn, dass er uns erscheint, dass er uns wieder erscheint. Und wir werden jetzt gleich einiges hören, wie auch unser Herr Gott dem Mose erschienen ist. Und ich möchte aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 12, den Vers 3, so als Kern dieser Predigt nehmen. Der hat mich nämlich angesprochen vor etlichen Tagen. Und in diesem Kapitel heißt es: Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch. Mehr als alle Menschen auf Erden. Manche übersetzen das Wort demütig auch mit gebeugt. Und dieser Vers 3 im Kapitel 12 steht er erst im 4. Buch Mose. Und er berichtet, in diesem Kapitel 12 wird eben berichtet, wie die Geschwister von Mose, Miriam und Aaron sich gegen Mose auflehnten. Seine Geschwister waren schlichtweg eifersüchtig auf Mose. Und vordergründig hatten sie eben herausgefunden, dass er mit einer Frau verheiratet war, die nicht zu ihren Vorschriften passte. Aber darüber möchte ich jetzt heute eigentlich nicht predigen, das wäre ein eigenes Thema. Aber die Frage ist, wie reagiert Mose auf solche Vorwürfe? Und wenn du in die Bibel reinguckst, dann wirst du feststellen, Mose reagiert offensichtlich überhaupt nicht auf diese Vorwürfe. Es heißt lediglich dann von ihm: Aber Mose war ein sehr demütiger Mann. Mehr als alle Menschen auf Erden. Im Vers 7 danach allerdings sagt Gott über Mose: Er ist treu in meinem ganzen Haus. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der greift diese Stelle nochmal auf und er setzt zwar Jesus höher als Mose, gleichzeitig aber zeigt er die unvergleichliche Stellung von Mose, wenn es heißt, Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 2, Jesus ist treu gegenüber Gott, wie auch Mose war in seinem ganzen Haus. Und in Vers 5 heißt es, auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus, zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Und im Buch Sirach, wie wir vorhin hörten, im Vers 4 heißt es über Mose, also Gott hat ihn um seiner Treue und Demut willen geheiligt, aus allen Menschen erwählt. Und das Thema Treue kennen wir auch aus dem Neuen Testament. Paulus schreibt im Korintherbrief, nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, Klammer auf, an den Christen, an den Jüngern, Klammer zu, als dass sie treu erfunden werden. Mose war also treu und demütig. Treu und demütig, denke ich, gehören zusammen. Gut, jetzt komme ich zum ersten Teil, Demut. Demut, was heißt Demut in der heutigen Zeit? In unserer Welt, was heißt Demut? Vorweg, der Begriff Demut, der kommt aus dem Althochdeutschen. Dort heißt es Diomuoti und das bedeutet dienstwillig. Oder auch anders ausgedrückt, ein Demütiger, der hat die Gesinnung eines Dienenden. Diomuoti, das kann man weiter ausspalten in zwei Worte. Dionen heißt dienen und Muot heißt Mut. Also ein Demütiger, der hat Mut und er gebraucht seinen Mut zum Dienen, nicht zum Herrschen. Demütig sein bedeutet, sich selbst zurücknehmen, andere zu Wort kommen lassen, sich aber auch nicht selbst zu überschätzen. Demut ist somit das Gegenteil von Hochmut. Und schon im Alten Testament wird Demut der Hochmut entgegengesetzt. Zum Beispiel in Sprüche 29, 23. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Und ein anderer bekannter Satz aus dem Neuen Testament, der kommt witzigerweise sowohl im Jakobusbrief als auch im 1. Petrusbrief vor, heißt: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Auf dieses Wort dürfen auch wir unsere Hoffnung setzen, wenn wir uns in Demut üben. Aber Demut, ist es nicht ein Wort aus vergangenen Zeiten? Wer spricht heute noch von Demut? Oder wen würdest du heute noch als demütig charakterisieren? Kann man heute überhaupt noch demütig sein? Wird ein Demütiger nicht verachtet? Kann ein Demütiger es zu etwas bringen im Leben? Kennst du einen Demütigen? Vielleicht gar einen Prominenten, wo du sagst, der ist demütig? Schauen wir in die Politik rein. Kann ein Politiker demütig sein, habe ich mich gefragt. Ich sage, das geht nicht. Ein Politiker, der muss doch erstmal in seiner eigenen Partei mit dem Ellbogen seine Wettbewerber ausschalten, damit er in der Partei nach oben kommt. Und dann, wenn er in der Partei relativ oben ist, dann geht es die Konkurrenz aus dem Weg zu räumen. In den letzten Monaten haben wir das ja live erlebt. Würde ein Politiker demütig sein? Ich denke, der würde fast zum Gespött werden in unserer Zeit, wenn er es überhaupt so weit bringen sollte. Oder im Beruf. Gilt da auch nicht die Ellbogenmentalität? Wenn du dich um eine Stelle bewirbst, dann musst du dich gut verkaufen. Und wenn du die Stelle hast, dann musst du dich auch in der Funktion gut darstellen. Du musst ein bisschen dick auftragen. Du darfst dein Licht nicht unter einen Scheffel stellen. Wenn du demütig bist, denke ich, kommst du nicht weit. Gemeinde? Wie sieht es in unserer Gemeinde aus? Haben wir die Gesinnung eines Dienenden? Und unsere Ehe, unsere Familie? Wie ist da der Umgang miteinander? Möchte ich jetzt nicht ausführen, aber ich möchte nur auf diese Epheserstelle Kapitel 5, 21 verweisen, habe ich schon öfters gemacht. Ordnet euch einander unter. Ein Zeichen von Demut. Unterordnen. Demütige Menschen, was sind das für Typen? Sind das so Waschlappentypen, die zu allem Ja und Amen sagen? Ich möchte mal den Philosophen Friedrich Nietzsche zitieren. Ein berühmter Mensch. Er schrieb zu dem Thema Demut, gehört zu den gefährlichen, verleumderischen Idealen, hinter denen sich Feigheit und Schwäche, aber auch Ergebung in Gott versteckt. Er bezeichnet es gefährlich, ein gefährliches Ideal, verleumderisch, Feigheit und Schwäche. Aber er sagt auch, dahinter steckt Ergebung in Gott. Und bei Letzterem sage ich, da hat er recht. Ergebung in Gott. Demütige Menschen haben Mut. Das können wir bei Mose sehen. Demütige Menschen, die kämpfen für eine Sache und die kämpfen auch um Menschen. Wenn sie davon überzeugt sind. Sie verhandeln. Sie streiten sachlich. Aber, und das ist das Entscheidende, sie haben immer Respekt. Respekt und Achtung vor dem anderen. Es gibt zwei Arten von Demut. Die innere Demut und die äußere Demut. Das eine ist die Demut als innere Haltung und das andere ist, wie ich nach außen in Erscheinung trete. Im Idealfall stimmt das beides zusammen. Aber wer sich demütig gibt, der muss deshalb noch lange nicht auch demütig sein. Und umgekehrt gilt, wer nach außen hochmütig erscheint, kann eine große innere Demut haben, denke ich. Aber wer seine Demut zur Schau stellt, der ist auf keinen Fall demütig. Da besteht die Demut nur zum Schein. Ich möchte drei Beispiele aus meinem Lebensschatz euch vielleicht sagen. Ich hatte eine Tante und sie wurde wie ein großes Vorbild für mich. Ihre Mutter starb, als sie noch kein ein Jahr alt war. Dann hat ihr Vater wieder geheiratet, auch er starb kurz danach. Dann lebte sie bei ihrer Stiefmutter sozusagen. Die heiratete auch wieder und jetzt hatte sie Stiefeltern. Und dort wuchs sie auf. Sie war also vollweise. Ich sage, sie hätte allen Grund gehabt, zornig zu sein, aggressiv zu sein, egoistisch zu sein oder sonst irgendwelche Traumata zu haben. Sie wohnte im Haus ihrer Stiefeltern und denen half sie täglich bei der Arbeit auf dem Feld oder auch in der Metzgerei. Später dann bei ihrem Stiefbruder. Meine Tante heiratete nie, aus freien Stücken, denn sie sah sich an dem Platz zur Familie gehörig, dort wird sie gebraucht. Es war ein körperlich, ein schweres Leben, ein hartes Leben und sie arbeitete sehr eng mit meinen Eltern, auch insbesondere meiner Mutter zusammen und ich hörte nie ein böses Wort, ein negatives Wort oder auch Streit. Für uns Kinder war sie immer zur Stelle. Und sie nahm sich selbst in allen Dingen zurück, war extrem bescheiden. Beim Essen aß sie immer das, was die anderen verschmähten, zum Beispiel das fette Fleisch. Ja, das mochte sie dann. Und sie hatte keine Ansprüche. Ihre kleine Rente, die verschenkte sie. Zum Beispiel an mich, als ich studiert habe. Sie machte immer einen glücklichen und zufriedenen Eindruck. Und sie starb im hohen und gesegneten Alter. Anderes Beispiel. Am Arbeitsplatz, Demut. Wie sieht das da aus? Ich wurde einmal von jetzt auf gleich als Geschäftsführer rausgeschmissen. Wie sollte ich reagieren? Mir wurde nur als Erklärung mitgegeben, bitte fragen Sie nicht, warum. Ich wusste, dass es im Nachhinein Intrigen gab. Soll ich als Christ Rechtsmittel einlegen? Ich kann nur sagen, Jesus gab mir die Kraft, mit diesen Entscheidern mich auch noch Jahre später zu treffen. Und ich muss aber auch zugeben, auch nach 16 Jahren fällt es mir immer noch schwer, einen bestimmten Menschen zu segnen und ihm Gutes zu wünschen, der dies ausgelöst hat. Wäre es aber anders gekommen, wäre ich nicht hier. Wie geht es dir am Arbeitsplatz? Wie reagierst du, wenn du einem geringer Qualifizierten wenn ein geringer Qualifizierter vorgezogen wird oder wenn du gemobbt wirst? Ich kann jetzt hier keine allgemeinen Ratschläge geben, aber wir dürfen wissen und du darfst wissen, Gott ist größer. Mein Gott wird ausfüllen all deinen Mangel. Bei ihm gibt es eine Gerechtigkeit. Die irdische Gerechtigkeit, die ist vergänglich. Aber er schafft eine unvergängliche Gerechtigkeit, eine ewige Gerechtigkeit. Solche Zeiten sind immer auch Zeiten der Bewährung für uns als Christen. Und wir können daraus gestärkt und gefestigt hervorgehen. Drittes Beispiel, Mike erzählte mal von einem Erbschaftsfall. Okay, es gibt vier Kinder und die Eltern geben von jedem Kind ein Haus oder einen Teil des Hauses, noch bevor sie sterben. Sie haben drei Stück, drei Häuser. Ein Kind geht leer aus. Gut, kann sagen, ja, dass der leer ausgeht, das ist eigentlich gerecht, weil derjenige oder die Ehepartner haben sich selber ein Haus erspart und erwirtschaftet. Aber es kann auch wehtun, wenn du sagst, du hast Jahrzehnte darum gearbeitet und die anderen kriegen es relativ günstig, sage ich. Das Erbe ist verteilt, noch bevor der Erbfall eintritt. Ein Exempel, ein Lernexempel fürs irdische Leben. Demütig zu bleiben, die Verwandten zu segnen, mit ihnen guten Kontakt zu halten, aber auch zu erleben. Der Herr gibt über Bitten und Verstehen. Der Herr gibt, vielleicht auf andere Art und Weise. Aber ich sage, er lässt sich nicht lumpen. Demut heißt für mich, nicht für mein vermeintliches Recht kämpfen. Komme ich zum zweiten Teil. Ich sage, Demut ist aber auch noch mehr. Im biblischen, im geistlichen Sinne ist Demut noch mehr als das, was ich bisher geschildert habe. Es hat noch eine ganz andere, eine größere Dimension. Im biblischen Sinne, finde ich, zeigt Demut die Haltung des Schöpfers, die Haltung des Geschöpfes zum Schöpfer. Das Bewusstsein, dass Gott so unendlich höher und vollkommener ist als ich, Mensch. Der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es für etwas für ihn Unerreichbares, etwas Höheres, einen Schöpfer gibt, ja einen Gott gibt. Demut erkennt an diese Allmacht Gottes. Der Demütige ahnt etwas von der Herrlichkeit des Gottes. Und Demut beschreibt danach die innere Einstellung, die ein Mensch hat zu diesem Gott. Die Wurzel des hebräischen Wortes enthält die Bedeutung sich beugen oder auch herabbeugen. Von daher übersetzen ja auch manche diese Stelle Demut mit beugen. Demut im biblischen Sinne bedeutet daher, dass ich anerkenne meine Nichtigkeit. Wie klein bin ich doch, wie unfähig bin ich, wie hilfsbedürftig, wie unbedeutend und machtlos im Vergleich zu Gott, zu seiner Größe, zu seiner Allmacht, zu seiner Weisheit, zu seiner Herrlichkeit, zu diesem Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, dessen Name unaussprechlich ist. Vorhin im Lobpreis haben wir es im letzten Vers ganz besonders besungen. Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass wir überhaupt zu ihm beten dürfen. Er ist wie ein verzehrendes Feuer, hieß es. Er ist vollkommen gerecht. Er ist der ewige Gott, unfassbar groß. Unser Gott ist daher nicht zu begreifen, nicht zu fassen, für mich als Menschen. Von daher Demut ist eine realistische Einschätzung des Menschen. Demut ist eine realistische Selbsteinschätzung meiner Stellung gegenüber Gott. Diese Woche wurden ja neue Minister vereidigt, ein neuer Kanzler vereidigt. Und wenn ihr hingehört habt, haben, ich glaube, 7 Minister auf die Formel "So wahr mir Gott helfe" verzichtet. Auch der neue Kanzler hat darauf verzichtet, "So wahr mir Gott helfe" in seiner Eidesformel zu sagen. Nun dürfen wir nicht unterstellen, dass die anderen 9, die das gesagt haben, dass die immer mit Gottes Hilfe rechnen, sage ich mal so. Aber die diesen Satz nicht gesagt haben, die lassen ja von vornherein Gott außen vor. Sie rechnen nicht mit Gottes Hilfe, vermutlich glauben sie auch gar nicht, dass es überhaupt einen Gott gibt. Wie werden sie ihr Amt führen? Ich denke, sie werden so handeln, wie auch Mose gehandelt hat. Wir kommen dann gleich noch drauf zu sprechen. Mose hat auch gedacht, als er diesen Ägypter erschlug, ich mache es, ich schaffe es, ich schaffe Befreiung, Erlösung meines Volkes. Aus eigener Kraft wollte er das und Mose ist kläglich gescheitert. Und ein Land zu führen oder auch ein Ministerium zu führen, ich denke, die Herausforderungen, die sind so groß und so komplex, so unübersichtlich, da wäre es doch gut, unseren allmächtigen Gott damit einzubeziehen, um seine Weisheit zu fragen. Und nicht auf eigene Klugheit allein zu vertrauen. Das wäre Demut. Und weil diese Männer nun meinen, sie brauchen Gott nicht, sind wir als Christen umso mehr gefordert, auch für sie zu beten, dass Gott ihnen Weisheit schenkt und für sie einzutreten. Mose hat gelernt, etliche Jahrzehnte später war Mose gereift und er bekam den Auftrag, das Volk Israel in das verheißene Land zurückzuführen. Und Gott verspricht ihm sogar, ein Engel wird vor dir herziehen und die Ureinwohner vertreiben. Aber Mose reichte das nicht. Mose gab sich nicht zufrieden, dass ein Engel vorauszieht. Er verhandelt mit Gott und sagt schließlich, 2. Mose 33, 15, er wagte es zu sagen zu Gott, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Demut gegenüber Gott heißt nicht, dass ich zu allem Ja und Amen sage. Ja, Mose verhandelte oft mit Gott. Aber Mose wusste, ohne Gott wird es nicht gelingen. Ohne Gott können wir dieses verheißene Land nicht einnehmen. Schauen wir nochmal auf den Mose ein bisschen an. Wie war eigentlich sein Leben? War Mose schon immer so ein demütiger Mensch gewesen? Hatte er gar die Demut in den Genen gehabt? Viele von euch kennen die Anfangsgeschichte von Mose, als der Pharao verboten hat, dass die israelitischen männlichen Nachwuchs haben, dass sie alle umgebracht werden sollen, die kleinen Neugeborenen, dass seine Mutter ihn erstmal dann in so ein Kästchen getan hat und ausgesetzt hat und dann kam die Königin, also die Tochter des Pharaos und hat ihn wohl weinen gehört und dann durfte er zu seiner Mutter zurück, die hat ihn erstmal aufgezogen, dort hat er vielleicht einiges oder vieles gehört von Abraham, von Isaak, von Jakob. Und als er dann erwachsen geworden ist, ist er zum Königshof gekommen. Und jetzt lese ich ein paar Verse aus 2. Mose 2, Vers 11. Jetzt war er erwachsen, groß und stark. Und da heißt es, es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am zweiten Tag ging er auch hinaus und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander und er sprach zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Und es kam vor den Pharao und der trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Mose sieht Unterdrückung. Mose sieht Ungerechtigkeit. Mose sieht Gewalt. Und Mose antwortet mit Gewalt. Mose wird zum Mörder, zum Totschläger. Mose ist jähzornig, hasserfüllt. Er will sein Volk retten. Er will. Er will. Und er scheitert. Er versagt. Die Konsequenz ist, Mose muss die Gegend verlassen, muss weit weg. Er läuft um sein Leben, um in Sicherheit zu kommen. Und dort heiratet er und er wird Schafhirte. Das Ende einer Karriere. Er hatte eine vorzügliche Ausbildung. Und jetzt ist er nun 40 Jahre Schafhirte. Eine lange Zeit, eine sehr lange Zeit, 40 Jahre. Soll er das bis an sein Lebensende machen? Er hatte ja keine Verheißung, dass sich das irgendwie mal ändern wird. Vielleicht hat er mit Gott gehadert. Vielleicht hat er gesagt, warum? Auch wir fragen doch oft, warum Gott? Warum Gott lässt du das zu? Warum dauert das so lang? Warum? Über diese 40 Jahre ist uns nichts überliefert, was da passiert ist. Aber ich bin überzeugt, Gott hat an ihm gearbeitet. Vielleicht hat es Mose gar nicht gemerkt. Aber Mose hatte Zeit, nachzudenken. Er hatte Zeit, nachzudenken. Er hatte Zeit, mit Gott zu reden. Und nun ist Mose bald 80 Jahre alt. Und da kommt nun der erste überlieferte Bericht, dass nun Gott zu Mose redet. Das ist die Geschichte vom sogenannten brennenden Dornbusch. Ich lese nur ein paar Verse. Kapitel 3, 1 bis 4. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Hier bin ich, antwortet Mose. Dieses Wort "hier bin ich" findet sich noch öfters in der Bibel. Schon Abraham sagt, als er seinen Sohn Isaak opfern soll: Hier bin ich. Jakob sagt zweimal: Hier bin ich. Einmal, als er von seinem Schwiegervater Laban weggerufen wird, und einmal, als er zurück soll ins Land Kanaan. Am bekanntesten ist aber die Stelle, denke ich, von Samuel, dieser junge Samuel, als er bei Eli war und Gott ihn nachts ruft. Und dreimal sagt er immer: Hier bin ich. Auch Jesaja sagt bei seiner Berufung: Hier bin ich. Und im Neuen Testament, Ananias wird zu Saulus geschickt und bevor er überhaupt wusste, wo er hin muss, sagt er: Hier bin ich. Warum betone ich das? Hier bin ich, denke ich, drückt Demut aus. Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Herr, ich höre. Herr, was soll ich tun? Was ist dein Auftrag an mich? Ich stehe dir zur Verfügung. Und da sagte Gott, antwortete dem Mose: Tritt nicht näher heran. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Mose fürchtet sich, Gott anzuschauen, heißt es hier. Das ist ein erster Hinweis auf die Ehrfurcht, die Mose nun hatte. Nun teilt ihm Gott mit, was er vorhat, wie er ihn gebrauchen will. Und Mose ahnt, welche Schwierigkeiten auf ihn zukommen. Und nun bringt wieder Mose allerhand Einwände gegen Gott vor. Mutig. Und Mose antwortete und sprach: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben, also das Volk, und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm: Was hast du in deiner Hand? Er antwortete: Einen Stab. Da sprach er: Wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da wurde er zu einer Schlange, und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Zweitens, und der Herr sprach weiter zu ihm: Stecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch, und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand aussätzig wie Schnee. Und er sprach: Stecke deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Und er steckte seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog, siehe, da war sie wieder geworden wie sein übriges Fleisch. Gott lässt Mose Wunder erleben. Diese zwei Ereignisse, denke ich, die steigern die Ehrfurcht von Mose vor Gott. Mose merkt immer mehr, Gott ist allmächtig. Gott ist unfassbar, unbegreiflich. Ich denke eben, diese Erlebnisse, die haben Mose demütig gemacht. Also wenn ich mir vorstellen würde, wenn auf einmal eine Schlange aus einem Stück Holz rauskommt, ich würde vielleicht vor Schreck im Boden versinken wollen. Das lässt sich überhaupt nicht erklären. Wie kann aus was Totem, aus einem Stück Holz, ein lebendiges Wesen hervorkommen? Oder eine aussätzige Hand, das war mehr als eine Katastrophe. Diese Menschen, die waren für immer ausgestoßen, die waren aus der Gesellschaft weg. Mit denen konnte man nichts mehr anfangen. Aber diese zwei Ereignisse, die zeigen die Größe Gottes, die eben nicht zu begreifen ist, die nicht einmal zu erahnen ist. Und Mose machte danach noch viele weitere Erfahrungen mit diesem, seinem Gott und auch unserem Gott. Viele Wunder hat Mose getan oder Gott durch Mose getan, wie er sie dann bei den Ägyptern vorkam. Und in der Bibel lesen wir so oft, da heißt es immer wieder, da sprach der Herr zu Mose. Fast jedes Kapitel fängt an, da sprach der Herr zu Mose oder und der Herr sprach zu Mose. Und es gab dann die Begegnungen am Berg Sinai, Begegnungen, mehrere. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und der Berg erbebte heftig. Und Mose redete und Gott antwortete mit ihm lauter Stimme. Ja, Gott sprach wirklich Worte und Sätze zu Mose. Mose war eben nicht immer so demütig. Die Aussage, dass Mose ein sehr demütiger Mann ist, kommt ja ziemlich spät. Wir finden das erst im vierten Buch Mose. Es hat viele Jahre, Jahrzehnte gebraucht, bis Mose zu diesem demütigen Mann geworden ist. Und jetzt komme ich zum Schluss. Wie ist unser Gottesbild? Wie kennen wir Gott? Wir kennen ihn als liebenden, als gnädigen, barmherzigen Gott, der vergibt, der langmütig ist. Das stimmt. Und das will ich auch niemals in Abrede stellen. Aber ich finde, das Bild ist einseitig. Unser Gott ist heilig. Wir haben es gesungen. Unser Gott ist heilig. Das ist zwar ein abstraktes Wort, und ich finde, das kann gar nicht ausdrücken, die Größe, ja, die Heiligkeit Gottes. Viele Jahrhunderte später hat Salomo es so ausgedrückt: Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wir können unseren Gott, den Allmächtigen, eben nicht mit unseren Maßstäben messen. Wir können ihn nicht fassen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir stellen uns so dar, als ob wir der Schöpfer wären und Gott das Geschöpf. Was will ich damit sagen? Wir schaffen uns unseren Gott, so wie wir ihn gerne wollen. Und ich finde, gerade bei uns in evangelischen, freikirchlichen Kreisen kennen wir eher nur diesen liebenden Gott, der in Jesus repräsentiert wird. Wir betonen eben, dass er unser Bruder ist. Und das stimmt alles. Aber Jesus ist nicht unser Kumpel. Wir dürfen die andere Seite Gottes, seine Heiligkeit, nicht verkennen. Wir dürfen Gott nicht so schaffen und biegen, wie es uns opportun erscheint. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe. Er ist liebevoll, aber er ist auch konsequent. Er ist erschreckend. Und ich muss zugeben, wenn ich diese Bücher Mose lese, er ist auch brutal, will ich schon mal so sagen. Da habe ich meine Schwierigkeiten mit, ja. Und in diesen ganzen Mosebüchern gibt es sehr viele Stellen, wo Gott schreckliche Konsequenzen ankündigt, wenn sie eben nicht sein Volk bleiben werden und wenn sie seine Gebote nicht halten werden. Drei Beispiele nur. Gott wurde zornig. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht, weil Mose vom Berg Sinai nicht herunterkam. Und Gott wollte daraufhin das Volk vernichten. Und Mose hatte alle Hände zu tun, um Gott davon abzubringen. Das ist auch Demut. Er spricht und kämpft mit Gott, um ihn umzustimmen. Anderes Beispiel. Da gab es die Kundschafter. Die sind in das Land gegangen, das Neue, in das Kanaan, sind zurückgekommen und haben erzählt, das sind Riesen. Und das Volk hatte keinen Glauben, dass Gott sie dahin führt. Sie vertrauten eben nicht Gott. Konsequenz war, 40 Jahre Wüstenwanderung, Konsequenz war, die gesamte Generation musste erst sterben. Bis auf zwei ist keiner in dieses Land hineingekommen. Ist es nicht hart? Gott hat ihm nicht gesagt, ich verstehe eure Angst. Schwankt drüber. Das machen wir trotzdem. In meiner Bibel ist dieses Kapitel 4. Buch Mose 14 überschrieben, Gottes Gericht über die ungläubige Generation der Israeliten, Tod in der Wüste. Und noch ein Beispiel, das verstehe ich nun schon gleich gar nicht. Mose darf selber nicht ins gelobte Land. Mose mühte sich 40 Jahre mit diesem Volk ab. Aber das Ziel, das darf er selber nicht erreichen. Warum? Die Bibel ist dazu sehr spärlich in den Ausführungen. Aber das Volk murrte wieder einmal, weil sie kein Wasser hatten. Und Mose war ziemlich genervt davon, was ich ja verstehe. Und dann machte er vielleicht zwei kleine Fehler, für uns kleine. Er spricht zum Volk, als ob er das Wasser aus dem Felsen hervorbringen lässt. Und er schlägt mit seinem Stab zweimal gegen den Felsen. Gott hat aber gesagt, er soll gegen den Felsen reden. Wo ist da der Unterschied groß? Eine Banalität, oder? Das sind die Gründe, dass er nicht ins verheißene Land darf. Mose bettelt und bittelt Gott, dass er doch mit darf, dass er mit rüber darf. Und Gott sagt zu ihm im 5. Mose, Kapitel 3, 26, lass es genug sein. Sag mir kein Wort mehr in dieser Sache. Da ist Gott hart, extrem hart. Und diese Härte verstehe ich nicht als Mensch. Und sie lässt mich erschrecken. Aber es steht so in seinem Wort, und wir nennen das das Wort Gottes. Anscheinend ist unser Gott auch so. Und ich denke eben, wir dürfen auch solche Aussagen in der Bibel nicht missachten. Und wir dürfen nicht vergessen, die Geschichte mit dem Volk Israel ging weiter. Es kam dann die babylonische Gefangenschaft, auch wegen Ungehorsam. 70 Jahre nach Christus, Zerstörung Jerusalems, mitsamt des Tempels durch die Römer und Verstreuung in die ganze Welt. Ja, Wir haben einen liebenden Gott, der sich in Jesus offenbart hat. Einer, der sogar für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Und von dem heißt es im Psalm 103, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wir haben einen Gott, den ich nicht mit Worte fassen kann. Mein Vorstellungsvermögen übersteigt er. Und dieser Gott liebt mich. Er gibt mir Wertschätzung. Aber Gott hat auch diese andere Seite. Und die dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Unserem Gott gehört unsere Ehrfurcht. Und diesen Psalm 103, den ich gerade hatte, im Vers 13 heißt es noch, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Diesem, unserem Gott, sollen wir in Ehrfurcht begegnen. Er ist Gott. Ich bin weniger als ein Sandkorn am Meeresstrand. Amen. Wir werden jetzt ein bisschen Musik hören zum weiteren Nachdenken.